Wir wollen heute über Geld sprechen und über das Geben von Geld. Und ihr müsst keine Angst haben, wir werden nachher nicht nochmal den Kollektenbeutel rumgeben lassen und ich werde euch auch nicht das Geld aus den Taschen predigen. Es geht mir eigentlich um was anderes und zwar, ich möchte mir heute mit euch Gedanken machen, was geschehen ist, als ihr gerade etwas in diesen Kollektenbeutel, in den Klingelbeutel reingegeben habt. Oder was geschieht, wenn oder was geschehen ist, als ihr online Geld gegeben habt an diese Gemeinde oder an irgendeine andere Organisation oder was geschehen ist, als ihr vielleicht letzte Woche ein paar Münzen in den Kaffeebecher von irgendeinem Bettler gegeben habt. Wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, was geschieht, wenn wir geben. Und wir schließen damit unsere Reihe im Philipperbrief ab. Das ist der letzte Abschnitt, den wir uns heute anschauen. Und ich lade euch ein, auf diese Reise uns Gedanken zu machen, was geschieht, wenn wir geben. Und ich lese euch den Text einmal vor, der für heute angegeben ist. Und zwar ist das Philipper 4, die Verse 14 bis 19. Da schreibt Paulus: Trotzdem war es lieb von euch, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippa. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war und begonnen hatte, das Evangelium auch an anderen Orten oder in anderen Provinzen zu verkünden, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonik, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Nicht, dass es mir um die Zahlung geht. Es geht mir vielmehr darum, dass euch der Ertrag daraus als Guthaben angerechnet wird. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gaben überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Die Philipper damals, die waren nicht so wie dieser Dagobert Duck. Die haben nicht im Geld geschwommen. Und die waren auch alles andere als knauserig, so wie der Dagobert Duck, sondern die waren freigebig. Und Paulus, der endet den Brief an die Philippa genauso, wie er ihn begonnen hat, mit Dank. Denn die Philippa, die waren nicht knauserig, sondern die waren freigebig und großzügig. Und dafür dankt der Paulus den Philippern und gibt jetzt am Schluss nochmal eine Perspektive, was da eigentlich geschehen ist, als sie ihn so unterstützt haben. Und das Gleiche gilt für uns heute auch. Auch ihr seid, oder viele von euch, die geben regelmäßig in diese Gemeinde oder in andere Organisationen, andere Gemeinden oder ihr helft anderen Leuten mit dem, was ihr habt. Und deswegen ist es vielleicht auch für euch ganz spannend zu sehen, was da eigentlich geschieht, wenn ihr gebt. Das Erste, was passiert und was Paulus den Philippern mit auf den Weg gibt, ist, dass sich die gute Nachricht von Jesus ausbreitet. Das sind die ersten beiden Verse. Ich lese die nochmal vor. Und zwar schreibt Paulus da: Trotzdem war es lieb von euch, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippa. Ihr wisst es selbst am besten, nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war und begonnen hatte, das Evangelium auch in anderen Provinzen zu verkünden, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Die Philipper haben Paulus unterstützt, finanziell, vielleicht auch materiell mit Essenspaketen oder mit einem zweiten Hemdchen, aber vor allem finanziell. Und damit haben sie sich an der großen Mission Gottes beteiligt. Sie haben sich daran beteiligt, dass sich die gute Nachricht von Jesus ausbreiten konnte. Natürlich war Paulus damals viel zu Fuß unterwegs und das hat ihnen relativ wenig gekostet, außer vielleicht mal eine Blase am Fuß. Aber die Missionsreisen des Paulus, die waren damals auch teuer, haben Geld gekostet. Und dieses Geld hat er zum Teil sich selbst verdient, aber einen Großteil hat er von den Philippern bekommen. Und hätten die Philipper von dem bisschen, was sie hatten, nicht abgegeben, dann hätte Paulus den Dienst, den er getan hat, über so viele Jahre nicht tun können. Die Philipper haben geholfen, dass sich die gute Nachricht von Jesus Christus ausbreitet. Sie haben das selbst erlebt. Paulus, der hat ihnen das Evangelium verkündet, hat ihnen von Jesus erzählt. Sie sind an Jesus gläubig geworden und das hat sie motiviert, den Paulus weiter zu unterstützen, dass noch viele andere Menschen von diesem Jesus hören. Also diese Freigebigkeit hat geholfen, dass sich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus ausbreitet. Nun war es so, die Philipper, die haben nicht nur Paulus, ihren Lieblingsmissionar, irgendwie finanziell unterstützt, sondern sie waren auch darüber hinaus sehr freigebig. Wir lesen in einem anderen Brief von Paulus an die Korinther, dass genau diese Gemeinde in Philippi sich auch an anderen Wohltätigkeitszwecken beteiligt hat. Und zwar war es so, dass es einmal eine Hungersnot gab in Jerusalem. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört oder gelesen. Und diese Hungersnot, die hat auch die erste Gemeinde in Jerusalem stark betroffen. Und Paulus, der ist dann rumgezogen und hat neben seiner Verkündigung des Evangeliums auch ein bisschen Geld eingetrieben für diese hungernden Gemeinde in Jerusalem. Und die Philipper, die haben gegeben, damit es einen Ausgleich geben konnte und damit die Menschen in Jerusalem nicht verhungern mussten. Und dieses Prinzip von Großzügigkeit, das ist eigentlich etwas, was eins der größten Kennzeichen der Christen überhaupt war. Nicht nur die Philipper, sondern generell der Christen. Und wisst ihr, was die Philipper und die ganzen Christen eigentlich gemacht haben, als sie gegeben haben? Sie haben mit ihrem Geben Rettungsringe in diese Welt geworfen. Mit jeder Gabe, die die Philipper gegeben haben oder die Christen generell gegeben haben, haben sie Rettungsringe in die Welt geworfen. Und Menschen haben das Evangelium gehört, weil andere zum Beispiel den Paulus unterstützt haben und wurden gerettet. Ewige Rettung. Die Christen waren aber auch darüber hinaus freigebig und haben einfach gegeben, wenn irgendwo Not am Mann war. Wenn jemand gehungert hat, haben sie gegeben. Und auch damit haben sie Rettungsringe in diese Welt geworfen, damit Menschen hier diesen physischen Tod erstmal nicht erleben mussten. Und das war eins der größten Kennzeichen der ersten Christen. Und es gibt viele Geschichten, wo Christen großzügig waren und wo sich das Evangelium ausgebreitet hat, weil sie großzügig waren. Und eine Geschichte, die steht gar nicht in der Bibel, die ist hunderte Jahre später geschehen. Das ist die Geschichte von Pachomius. Dieser Pachomius, der hat in Ägypten gelebt. Und es war so, dass die Römer umhergezogen sind und auf der Suche nach jungen Männern waren, die sie in ihre Armee kriegen konnten, die für sie kämpfen konnten. Und dann haben sie natürlich auch bei diesem Pachomius geklopft und haben ihn einfach mitgenommen. Haben ihn versklavt und wollten ihn für ihre Zwecke missbrauchen. Die Römer, die wussten damals natürlich auch, das klappt nicht einfach so. Wir können nicht einfach irgendwo hinkommen, die Leute einfach einkassieren und dann darauf hoffen, dass sie in unserer Armee kämpfen. Ja? Deswegen musste da erstmal so eine Art Gehirnwäsche stattfinden. Also steckten sie diesen jungen Mann, 20 Jahre alt war er, ins Gefängnis. Mit Hunderten oder Tausenden von anderen jungen Männern. Und dann kam es zu einer weiteren Hungersnot. Und nicht nur die Leute außerhalb des Gefängnisses litten Hunger, sondern vor allem auch die Leute im Gefängnis litten Hunger. Und so war es eines Nachts, dass irgendwelche Leute, die dieser junge Mann überhaupt gar nicht kannte, zu ihm an die Zelle kamen und ihm Brot zwischen den Stäben hindurch reichten. Und er konnte essen. Und das machten diese Leute, er wusste überhaupt gar nicht, wer das war, machten das jeden Abend, jede Nacht. Und die Zeit, die ging dann ins Land. Und dieser junge Mann, der musste dann diesen Wehrdienst absolvieren. Aber er konnte die Frage nicht abschütteln, wer war das, der mir da jede Nacht etwas zu essen in die Zelle gesteckt hat. Und er kam darauf, dass es Christen waren. Christen, die damit sozusagen Rettungsringe in diese Zellen geworfen haben, damit diese Gefangenen nicht verhungern mussten. Und ich kürze es ein bisschen ab. Dieser Prochemius, der kam zum Glauben an Jesus Christus, weil diese Christen zur damaligen Zeit freigebig mit dem umgegangen sind, was sie hatten. Und so gibt es tausende und hunderte Geschichten, wie sich die gute Nachricht von Jesus Christus verbreitet hat, weil Christen großzügig waren. Kaiser Julian zum Beispiel, der war so fasziniert von diesen Christen, der hat nämlich mal gesagt, diese Christen, die versorgen nicht nur ihre eigenen Armen und Bedürftigen, sondern auch unsere. Und er war eigentlich ein Feind von den Christen. Ja. Also es war ein Kennzeichen von den ersten Christen, dass sie großzügig waren. Und dadurch haben sie Rettungsringe in diese Welt geworfen. Genau das Gleiche passiert heute auch. Jedes Mal, wenn wir geben, wenn ihr geht, dann werft ihr Rettungsringe Gottes in diese Welt. Das tut ihr hier in diese Gemeinde, das tut ihr in andere Organisationen, das tut ihr irgendwelchen Leuten, die ihr in der Stadt trefft oder denen, die euch auf dem Herzen liegen. Und ich möchte euch dafür Danke sagen. Ich möchte euch Danke sagen, dass ihr hier in diese Gemeinde gebt, dass ihr Rettungsringe hier in diese Gemeinde werft und wir diese Gemeindearbeit tun können, damit Menschen gerettet werden. Aber danke, dass ihr ein gutes Vorbild seid. Und wir wissen gar nicht, was das, was wir gegeben haben, schon alles bewirkt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal da wirft man das Geld einfach so, ohne groß drüber nachzudenken, in den Klingelbeutel. Oder man hat den Dauerauftrag vielleicht eingerichtet und man denkt schon gar nicht mehr daran, dass jeden Monat da irgendwie was an irgendeine Organisation geht. Aber das bewirkt etwas. Ihr breitet dadurch die gute Nachricht von Jesus Christus aus und Menschen werden gerettet. Die ewige Rettung, dass sie einmal bei Jesus Christus sein dürfen, aber auch die ganz normale alltägliche und physische Rettung, ja, wenn ihr Menschen Brot gibt oder Kleidung gibt. Und da danke ich euch für. Das Zweite, was geschieht, wenn wir geben, ist, dass das eigene Himmelskonto sich füllt. Wenn man gibt, und das haben die Philipper erlebt, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf andere, sondern auch auf einen selber. Und Paulus, der wollte anscheinend, dass die Philipper das wissen. Und zwar in Vers 17 schreibt er nicht, dass es mir um die Zahlung geht. Also es geht ihm gar nicht um die Kröten, die sie gegeben haben, sondern es geht mir vielmehr darum, dass euch der Ertrag daraus als Guthaben angerechnet wird. Die Philipper, die haben sich Himmelstaler gesammelt. Und Jesus, der hat diese Idee ja schon Jahre vorher auch immer mal wieder reingebracht, wenn er gesagt hat, sammelt euch Schätze im Himmel, wo keine Motten oder keine Würmer sie zerfressen. Ja? Und ich habe mir gedacht, wie kann das denn sein, wenn ich etwas gebe, dann habe ich doch eigentlich weniger. Wie kann es denn sein, dass es mir irgendwie zugerechnet wird, dass ich am Ende vielleicht sogar mehr habe? Und ich musste an den letzten Sommer denken. Ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber das ist eine Art Kontoauszug. Ein Kontoauszug von der Obstkälterei in Lehn. Und zwar haben wir letzten Sommer ganz viele Äpfel zu dieser Kälterei gebracht. Weiß nicht, 200 Kilo oder ich weiß gar nicht, wie viel wir dahin geschafft haben. Und von diesen Äpfeln, die wir da hingebracht haben, haben natürlich alle möglichen Leute, konnten ihren Saft davon irgendwie beziehen. Ja, die haben jetzt ja, also ich habe jetzt ja nicht nur meinen Saft bekommen, sondern was weiß ich, wenn ihr dahin fahrt, kriegt ihr vielleicht auch ein bisschen was von unseren Äpfeln. Ja, also probiert's mal aus, sind leckere Äpfel. Aber was da ja noch passiert ist, als wir da das Obst hingebracht haben, ist, dass uns etwas aufs Konto gut geschrieben wurde. Und zwar dürfen wir jetzt, weil wir dort, was weiß ich, wie viel 100 Kilo Äpfel hingebracht haben, dürfen wir, was weiß ich, wie viele Liter, hier stehen jetzt mal gerade 51 Liter Saft zu einem sehr vergünstigten Preis abnehmen. Ja? Also das, was wir hingebracht haben, wurde auch uns auf unser Konto gut geschrieben. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Geben, wenn wir in die Gemeinde geben oder einfach freigebig mit dem sind, was wir haben. Wir sammeln uns etwas auf unser Himmelskonto. Ich weiß nicht ganz genau, wie das mit diesem Himmelskonto aussieht. Vielleicht ist dieser Ertrag, der uns auf dieses Konto gut geschrieben wird, vielleicht sind das Menschen, die bei Jesus ankommen, weil wir durch unser Geben ihnen die Möglichkeit gegeben haben, sich für Jesus zu entscheiden. Vielleicht sind das so, diese Schätze, die wir uns im Himmel sammeln. Vielleicht sind es Menschenseelen, denen wir die Möglichkeit gegeben haben, überhaupt in den Himmel zu kommen, weil wir geben. Aber dieses Himmelskonto, diese Himmelstaler, die wir sammeln, die haben sogar einen Ertrag in dieser Welt, auf dieser Erde. Und das ist vielleicht etwas, was wir alle noch ein bisschen mehr nachempfinden können oder verstehen können. Ja? Also, wenn wir geben, dann füllt uns das mit Frieden, mit Freude, mit Zufriedenheit. Und es macht sogar glücklich. Geben macht glücklich. Und manche von uns, die erleben das gerade beim Alpha-Kurs. Da setzen wir unsere Zeit ein und unser Geld ein, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Und ich weiß nicht, ein paar von euch, die waren jetzt schon da bei den letzten Malen. Und es ist einfach schön zu merken, dass das, was man irgendwie gibt, dass das was bringt, dass das Ertrag bringt, dass das Frucht bringt. Und ich glaube, ihr kennt alle so dieses Gefühl von Zufriedenheit, wenn man gibt. Und das sind auch Zinsen von diesen Himmelstalern, die ihr auf euer Himmelskonto, die euch gut geschrieben werden, wenn ihr gebt. Das ist das Zweite, was geschieht, wenn wir geben. Das Dritte, was passiert, wenn wir geben, ist, dass Gott Freude daran hat. Gott hat Freude daran, wenn gegeben wird. Und in Vers 18, da steht, im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie, also die Gabe, ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und ist das nicht schön, zu wissen, dass es Gott eine Freude macht, wenn wir geben? Also mir macht das Spaß, dieser Gedanke, dass ich Gott eine Freude machen kann mit dem, was ich gebe. Aber eigentlich, wenn man mal ein bisschen weiter drüber nachdenkt, ist dieser Gedanke, dass Gott daran Freude hat, eigentlich verrückt. Weil, wenn ich etwas gebe, dann gebe ich ja etwas, was Gott sowieso schon gehört. Er ist sowieso dafür verantwortlich, dass ich das habe, was ich habe. Gott ist dafür verantwortlich und Gott hat euch das gegeben, was ihr habt und was ihr ihm zurückgeben könnt. Und das ist doch verrückt, dass er mir erst etwas gibt, dass ich ihm dann zurückgebe. Und ich glaube, dass da ein tieferer Gedanke hintersteckt. Ich bin über eine Geschichte gestolpert, die mir geholfen hat, das ein bisschen mehr aufzudröseln. Und zwar ist es eine Geschichte von König David. Ein ganz großer König, von dem ganz viel im Alten Testament geschrieben wird. Und dieser König David hat ganz viel für Gott getan. Hat sich aufgeopfert, ist in den Krieg gezogen, hat sich für das Land Israel aufgeopfert und hat richtig viel für Gott getan. Und am Ende seines Lebens, da kommt er ins Nachdenken. Da schaut er auf sein Leben zurück und sieht den Palast, in dem er lebt, und schaut aus dem Fenster und sieht das Zelt, die Stiftshütte, in der Gott lebt. Und er sagt sich, eigentlich kann das nicht sein. Ich habe für mich sowas Schönes hier aufgebaut. Ich bin reich, ich habe Geld, ich habe Kinder, auch wenn die nicht alle so ganz gut geraten sind, aber ich habe eigentlich alles, was man im Leben braucht. Und dann sieht er diese Stiftshütte und sagt, ich will für Gott einen Tempel bauen. Und durch verschiedene Umstände und verschiedene Gründe soll es nicht David sein, der diesen Tempel baut, sondern es soll sein Sohn sein. Aber David, der soll schon mal anfangen, Geld zu sammeln, Materialien zu sammeln, damit sein Sohn nachher etwas hat, womit er diesen großartigen Tempel, den Tempel Salomo, bauen kann. Und David ist wahrscheinlich einer der größten Fundraiser der Menschheitsgeschichte. Er macht sich auf. Er macht sich auf und versucht, das Geld, die Goldklumpen, die Silberklumpen und all das, was für diesen Tempel gebraucht wird, zusammenzukarren. Und es wird da beschrieben, wie viel die Leute zusammenwerfen. Und auch David gibt von seinem Reichtum in diesen Tempelschatz, damit später dieser Tempel gebaut werden kann. Es gibt manche Forscher, die sagen, dass allein David Billionen von Kröten gegeben hat, damit dieser Tempel dann Jahre später durch seinen Sohn gebaut werden kann. Aber es ist eine ganz besondere Begebenheit, eigentlich ein Gebet, was mich ins Nachdenken gebracht hat. Und das möchte ich ganz kurz euch mal vorlesen. Da sagt nämlich David in 1. Chronik 29, ab Vers 10, oder das wird über David geschrieben, dann lobte David den Herrn vor allen Versammelten. Herr Gott, unseres Stammvaters Israels, gepriesen seist du für immer und ewig. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, so wie unsere Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten ohne Hoffnung. Herr, unser Gott, diese vielen Güter, die wir zusammengetragen haben, um ein Haus zu Ehren deines heiligen Namens zu bauen, kommen von dir. Alles gehört dir. Ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrichtigkeit freust. Du weißt, dass ich all das mit aufrichtigem Herzen gegeben habe. Und ich habe mich darüber gefreut, dass auch dein Volk, das sich hier versammelt hat, so freigebig dir gegenüber war. Herr, Gott unserer Stammväter Abraham, Isaak und Jakob, sorge dafür, dass dein Volk diese Gesinnung behält. Richte ihr Herz auf dich. Gott freut sich, wenn wir geben. Und was da zum Ausdruck kommt, ist, dass wenn wir geben, dass wir eingestehen, dass das, was wir haben, nicht uns gehört, sondern wir von Gott empfangen haben. Und wir deswegen reichlich geben können. Und genau das, diese Großzügigkeit, diese Freigebigkeit zeigt, dass unser Herz nicht am Reichtum hängt, nicht an Geld oder materiellen Dingen, sondern an Gott. Gott braucht deine Kröten nicht. Wenn er sich Anbeter aus irgendwelchen Steinen hervorheben kann, dann könnt ihr sicher sein, dass Gott nicht an eurem Geld interessiert ist, sondern an eurem Herzen. Und wir zeigen, indem wir großzügig sind, indem wir freigebig sind, dass unser Herz an Gott hängt und nicht an dem Reichtum dieser Welt. Andreas Angerer hat es letzte Woche in der Predigt gesagt, da ging es ja auch schon so ein bisschen um die Thematik. Wir dürfen Dinge genießen, wir dürfen Dinge haben, alles kein Problem. Wir dürfen schöne Autos haben, wir dürfen Häuser haben. das will Gott uns nicht wegnehmen. Gott möchte vielmehr, dass dort aber nicht unser Herz dran hängt, sondern dass unser Herz an ihm hängt. Und das zeigen wir, und das haben die Philipper gezeigt, indem sie freigebig gegeben haben. Gott möchte uns nicht unser Geld wegnehmen, sondern Gott möchte uns bewahren, dass unser Geld uns ihm wegnimmt. Gott ist kein Nehmer, sondern Gott ist ein Geber. War er schon immer und wird er auch immer sein. Und manchmal, da kommt es uns vielleicht so vor, dass Gott uns was wegnimmt oder dass, wenn Gott uns auffordert, dass wir geben sollen, dass wir dann irgendwie weniger haben, dass uns etwas fehlt, wenn wir geben. Aber die Wahrheit ist, dass Gott uns etwas viel Besseres und Wertvolleres geben möchte, und zwar sich selbst. Diesen Gedanken wollte, dass der Paulus auch zu den Philippern kommt. Deswegen ermutigt er sie hier nochmal und gibt ihnen diese Perspektive auf. Das vierte, was Paulus zu sagen hat zum Thema, was geschieht, wenn gegeben wird, ist, dass Gott versorgt mit all dem, was man braucht. Und in Vers 19, da steht: Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Da haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen gehört, wie Paulus versorgt wurde und dass Paulus alles hatte, was er brauchte. Und Paulus sagt, ey, genau das, was mir passiert ist, was Gott mir gegeben hat durch euch, das wird Gott genauso für euch tun. Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Gott wird nicht alles geben, was die Philipper wollen oder meinen zu brauchen, sondern viel besser. Gott gibt den Philippern genau das, was sie brauchen. Und genau das Gleiche ist wahr für uns heute. Gott wird vielleicht nicht uns das geben, was wir meinen zu brauchen oder das, was wir gerne wollen, sondern er gibt uns was viel, viel Besseres. Er gibt uns genau das, was wir brauchen. Und wenn es wahr ist, dass Gott der Schöpfer ist, und wenn es wahr ist, dass Gott uns kennt und uns geschaffen hat und genau weiß, wie es uns geht, in welcher Lebenssituation wir vielleicht gerade sind, dann wird er wohl noch am besten wissen, was wir brauchen. Und ich gebe zu, das ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, diesen Gedanken zu haben. Gott gibt mir das, was ich brauche. Weil in uns drin, da sind ganz viele Dinge, die wir meinen zu brauchen. Ich würde so gerne das neue iPhone haben. Ich würde so gerne das neueste iPad haben oder so gerne diese oder jene Reise machen. Ich würde so gerne dies oder jenes Auto haben, ja. Und das sind Sehnsüchte, ja, die sind in mir drin. Und ihr habt auch Sehnsüchte in euch drin, wo ihr denkt, das würde ich gerne haben. Und das brauche ich eigentlich. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es besser weiß, dass Gott wirklich weiß, was wir wirklich brauchen. Und oft ist es so, und vielleicht kennt ihr das, dass man im Nachhinein eigentlich glücklich ist, dass man nicht das bekommen hat, was man zu der und der Zeit eigentlich gerne wollte, sondern dass man vielleicht was anderes bekommen hat, aber dieses andere war viel, viel besser. Gott weiß, was ihr braucht, und Gott wird euch genau das geben, was ihr braucht. Und manchmal sind das vielleicht Geldscheine, die ihr braucht, die Gott euch schenkt, durch irgendwelche Freunde, durch irgendwelche Bekannte. Vielleicht braucht ihr manchmal einen Essensgutschein, weil der Kühlschrank leer ist. Und dann wird euch Gott genau das schenken. Manchmal wird Gott aber auch die Kraft geben, um in dieser Situation, in der ihr gerade seid, euch das, die Kraft zu geben, da durchzukommen. Auch das ist Versorgung, die Gott schenkt. Und wir können Gott beim Wort nehmen. Gott steht zu seinem Wort. Wenn hier steht, dass er all das geben wird, was wir brauchen, dann wird er all das geben, was wir brauchen. Wenn ihr gebt, dann passieren vier Dinge. Erstens, ihr werft Rettungsringe in diese Welt. Zweitens, du sammelst dir Himmelstaler. Drittens, du erfreust Gott. Und viertens, du wirst von Gott mit all dem versorgt, was du brauchst. Und trotzdem fällt es uns so oft so schwer, freigebig zu sein und großzügig zu sein. Hand aufs Herz, ist es nicht so? Sehen wir nicht lieber zu, dass die schwarzen Zahlen auf unserem irdischen Konto ein bisschen in die Höhe gehen, als dass wir davon abgeben und die schwarzen Zahlen vielleicht ein bisschen weniger werden, vielleicht sogar manchmal rote Zahlen sind? Ich glaube, dass es mindestens drei Gründe hat, warum es uns oft so schwer fällt zu geben. Der eine Grund ist, dass wir den Worten Gottes nicht vertrauen. Gerade solche Worte wie heute, dass wir diesen Worten nicht vertrauen, dass Gott uns mit all dem versorgt, wenn wir geben, sondern wir denken ganz oft, ich muss diese Sache selbst in die Hand nehmen. Ich muss selbst dafür sorgen, dass mein Konto ausgeglichen ist. Ich muss selbst dafür sorgen, dass ich immer mehr habe. Ich sorge für mich. Das ist ein großes Denken in unserer heutigen Zeit, dass man selbstbestimmt und selbstverantwortlich leben möchte. Und das ist, wie ich finde, grausam. Weil diese Verantwortung kann keiner von uns tragen. Und die müssen wir nicht tragen, wenn wir freigebig und großzügig geben, weil dann hat Gott versprochen, wird er für all das sorgen, was wir brauchen. Das Zweite ist, was uns oft im Weg steht, freigebig zu sein und großzügig zu sein, ist dieses Denken, dass ich eigentlich gar nichts zu geben habe. Dass ich eigentlich arm bin. Und dass es doch eigentlich so viel mehr Leute gibt in der Gemeinde oder auch in der Gesellschaft, die viel mehr haben als ich. Und die können dann ja geben. Ich habe viel zu wenig und am Ende des Monats muss ich vielleicht knapsen, wenn ich gebe. Das müssen andere übernehmen. Andere müssen das Geld geben. Und dieser Gedanke, dass man arm ist, das ist ja immer so ein Gedanke, der nur in einem Vergleich zu anderen irgendwie steht. Ja? Im Vergleich zu Bill Gates sind wir alle arm. Gar keine Frage. Aber im Vergleich zu Bill Gates sind 99,999999 Menschen dieser Welt arm. Ja? Also es ist immer im Vergleich zu sehen. Und natürlich mag es Leute geben in unserer Umgebung, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, die mehr haben als wir. Das ist so. Natürlich ist es so. Aber im Vergleich zur ganzen Welt gehört selbst der Ärmste von uns zu den 2, 3 oder 4 reichsten Prozent der ganzen Welt. Also alles im Vergleich zu sehen. Und noch was haben Statistiken bewiesen: desto mehr Geld man hat, desto weniger gibt man. Ein dritter Punkt, der uns vielleicht manchmal im Weg steht, dass wir gehen, ist dieser Gedanke, dass uns alles gehört. Das Geld, was Gott vielleicht möchte, dass ich gebe, ist doch mein Geld. Das habe ich mir doch verdient. Ich habe mir dafür die Blasen hier an die Hand gearbeitet, damit ich dieses Geld auf meinem Konto habe. Ich habe für dieses Auto gearbeitet. Ich habe für diesen Job gebüffelt. Ich habe dies und jenes getan, damit es mir so geht, wie es mir heute geht. Und ja, ihr habt recht, ihr wart daran beteiligt, dass ihr das habt, was ihr heute habt, dass es euch so geht, wie es euch heute geht. Aber diese Geschichte von König David, die muss uns eigentlich klar machen und darf uns das wieder in Erinnerung rufen, dass nichts von dem, was wir haben, keine Fähigkeit, kein Pfennig, kein Cent, keine Aktie, kein sonst was uns gehört, sondern alles uns von Gott gegeben ist, damit wir es verwalten. Und auch das kann, wenn man weiter darüber nachdenkt, vielleicht etwas sein, was unser Denken bezüglich Geben verändern kann. Ich mache euch Mut, mal in diese Woche zu gehen und zu schauen, wo Gott euch vielleicht Gelegenheiten gibt, diese Großzügigkeit zu üben, das auszuprobieren. Ich weiß, viele von euch machen das schon. Und nochmal, danke dafür. Aber diese Großzügigkeit und diese Freigebigkeit ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Wenn dieser Muskel nicht trainiert wird, dann wird er schlapp und ist zu nichts zu gebrauchen. Großzügigkeit ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Immer und immer wieder. Deswegen ermutigt Jesus in den Evangelien so oft zu geben. Deswegen steht in den Briefen, die die Apostel geschrieben haben, so viel über das Geben. Und auch hier in unserem Text wurde deutlich, dass die Philipper nicht nur einmal gegeben haben, sondern dass sie immer wieder gegeben haben, dass sie regelmäßig gegeben haben. Und das ist wichtig. Und auch ich mache euch Mut, dass ihr diesen Muskel der Großzügigkeit, den viele von euch haben, dass ihr ihn weiter trainiert. Und ihr werdet nur gewinnen können. Wenn wir geben, dann werden wir nur gewinnen. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, dass du gut zu uns bist. Danke, dass du uns gerettet hast, dass du uns deine gute Nachricht so verkündet hast, dass wir es verstehen konnten. Danke, dass wir in so einem Land leben dürfen, wo wir so viel Reichtum auch haben, wo es uns so gut geht, wo wir das auch genießen dürfen. Möchte ich aber bitten, dass du uns davor bewahrst, dass daran unser Herz hängt. Und ich möchte dich bitten, so wie David es auch getan hat, dass du unser Herz auf dich richtest. Dass du uns wertvoller bist als der größte Reichtum auf dieser Welt. Und ja, es ist schwer, das wissen wir, das dürfen wir zugeben. Aber es ist machbar, weil du in uns lebst und du durch uns leben möchtest, Herr. Möchte ich bitten, dass du uns diese Woche Gelegenheiten schenkst, wo wir diesen Muskel der Freigebigkeit, der Großzügigkeit einfach trainieren können. Und ich möchte dich bitten, dass wir erleben und erfahren, dass du der Versorger bist, dass du nicht nimmst, sondern dass du gibst, dass du mit all dem versorgst, was wir brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass durch das, was wir als Gemeinde diese Woche, diesen Monat oder dieses Jahr geben, dass sich deine gute Nachricht ausbreitet hier in Bayreuth, in der ganzen Welt. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen rettest durch das, was diese Leute hier geben. Ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben, das uns immer wieder auf Dinge hinweist, auch manchmal auf Dinge, die ein bisschen unangenehm sind. Helfe uns einfach, das alles gut zu ordnen und es in die Praxis zu bringen. Amen.